Das Sterben ist bald teurer wie das Leben hier. Es gibt jetzt schon Serie aus Packpapier. Na mir ist egal, ich bin nicht stolz. Immer rinnende Pappe, ich brauch kein Holz. Lieg erstmal unten ganz leger, denn wundert mal über die Jahre nicht mehr.
Es ist 8 Uhr und ihr hört Piradio auf 88.4. Jetzt fängt bald Radio Sterni.
88.4
Piradio. Das ist aber komisch. Pirado. Zack, zack.
Radio.
Guten Morgen, guten Morgen.
Oi, oi, oi.
Yo, c'est vendredi, c'est Radio Sterni, les 20h und heute auf Deutsch, kleine Team und wir sprechen heute nicht, weil wir haben ein riesen Reportage über der Carré Samariger, so ein Luxusbauprojekt in der Riegerstraße in Friedrichshain und wir stoßen kurz an, zeigen euch gute Ende der Sommerpause und das ist Radio Sterni und wir hören mal.
Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender der CG Gruppe,
Salut.
Am 11. Juni 2016.
Das ist da?
Wird jetzt abgerissen auf jeden Fall. Und danach wird ein neues, also neue Wohngebiete hingebaut.
Und wissen Sie, was für ein Gebäude es ist, was gerade abgerissen wird?
Das ist ein altes Firmengebiet. Da ist die BOF drin, steht ja auch da vorne das Schild dran. Das ist eine Bildungseinrichtung.
Es war in so ein Fabrikgebäude, ne? Oder so ein. Und dann war. Was war denn da drin? Das vorne war ganz lange gesperrt. Mhm. Und hinten drin, da waren manchmal so Veranstaltungen.
Entschuldigung.
Ja. Friedrichshain hat noch eine Sache, was ältestes ist die Dorfkirche auf Stralau. Mhm. Dann gibt es noch hier in der Nähe ein Haus, das ist von 1873 und ich meine auch, das ist so gewesen, dieses Gebäude aus dieser Zeit. Ich meine, als Fabrikgebäude entstanden. Es stand aber jetzt im letzten ein, zwei Jahren leer, weil es schon baufällig scheinbar schien. Es sollte eigentlich gerettet werden, aber man hat, glaube ich, zu lange gewartet damit. Und naja, das Übliche mit Bezahlen, wer finanziert es, was soll werden. Und man kann sich vorstellen, dieses ganze Kleinteilige da hinten, ich glaube, das kommt auch noch weg. Da kann man natürlich was Größeres und Schöneres raus machen. Ob schöner weiß ich nicht, aber auf jeden Fall größer.
Aber das hintere Teil, das bleibt, ne?
Das hinten bleibt, glaube ich. Und hier vorne. Das wird wahrscheinlich dieser Freifläche auch blühen. Hier?
Mit dem Lidl?
Der Lidl wird auch.
Ich habe mal gehört, der kommt weg. Dann wird es natürlich hier hoch geschlossen und unten kommt vielleicht wieder der Lidl rein, aber dann sind halt vier Geschosse noch oben drüber.
Und was soll auf die andere Seite?
Ich schätze Büros, Läden, Brot. Was ganz Originelles. Ja, der Denkmalschutz, der besteht nur so lange, bis er aufgehoben wird.
Deswegen.
Genau. Ich meine, das Quartier ist hier gebaut worden. Das war eins der ersten hier. Ich weiß nicht, ob das eine Teppichfabrik war. Also da, ich habe nie Bilder gesehen, aber das stand tatsächlich zuerst hier. Und dann ist ja die Kirche gebaut worden. Und dann setzte das erst hier so ein. Also mein Haus, ich wohne da in der Kirche, das ist von 1893. Das schätze ich mal von 1880, das war 1870 und die sind aber alle auf 1900 gebaut.
Und den Schlachthof auch, ne? War auch
Ende. Schlachthof ist 82 eingeweiht worden, 1882, glaube ich. Okay.
Ja. Oh, wow.
Das war aber knapp, würde ich sagen.
Weißt du ein bisschen, was da gebaut wird oder was da passiert oder was?
Ich habe, glaube ich, irgendwann am Rand mal gehört, dass da irgendwelche Luxuswohnungen hin sollen, aber mehr weiß ich auch nicht.
Keine Ahnung, was hier gebaut wird. Wir haben nur die ganze Ruine hier gesehen, dass die Feuer abgehen. Und haben gerade darüber geredet, dass die irgendwie sich an die Riga-Straße dran gemacht haben. Also da vorne, weißt du schon, 94 und jetzt hier. Und ich glaube, die werden hier so voll die gläsenden Apartments hinbauen.
Wissen Sie, was jetzt da kommt oder was?
Eine schöne, teure Eigentumswohnung. Ja, die brauchen wir hier.
Ja. Denken Sie, dass wir die brauchen, oder war das jetzt...
Ganz bestimmt. Weil wir haben hier schon jede Lücke zugebaut, hier überall in der Straße. Muss die auch zugebaut werden.
Und haben Sie das schon seit langem gewusst, dass es hier... gebaut werden will.
Da geht ja schon eine ganze Ewigkeit die Diskussion auch darum, da haben sie sich immer mal gewehrt, dass das nicht abgerissen wird da, aber haben sie ja keine Chance. Die Macht des Geldes ist eben größer.
Mhm. Und er reißt einfach ab, obwohl er noch keine Baugenehmigung hat.
Und waren Sie selber schon mal drin?
Nee. Ich habe damit eigentlich nicht viel am Hut da, aber als Anwohner hier ist mir das natürlich ein vertrauter Anblick. Mhm. Ich fand es eigentlich immer ganz gut, dass es da mal eine Lücke gab, wo eben keiner wohnt und dass man hier eben, ja, das lockerte eben die ganze Sache ein bisschen auf hier. Das fällt jetzt weg.
Ich finde halt so freie Teile von Straßen immer ganz schön. Ich meine, da an der Schreinerstraße gibt es ja auch noch den Drachenspielplatz und das Volleyballfeld. Dann das Eckding ist ja jetzt auch bebaut. Ne? Mhm. Und ist jetzt dann so alles zu. Ist, ne? Ja.
Ja, dann werde ich wahrscheinlich umziehen müssen.
Ja, weil ich denke, dass Miete dann...
Das wird sich ja nicht dann aufhalten lassen. Weil man kann ja hier nur so schnell Geld verdienen wie mit Miete. Und das wird sich ja kaum einer leisten können. Dann. Soweit ich gehört habe, das Haus bei uns an der Ecke da vorne gegenüber, haben sie jetzt schon so weit verkauft, dass sie da jetzt alle Eigentumswohnungen draus machen wollen. Das war vorher auch genauso vermietet wie bei mir da. Das haben sie erst Mitte der 90er gebaut. Und ist schon durch ein paar Eigentümer durch die Hände gegangen. Also man kommt sich da das auch vor wie so ein Spekulationsobjekt hier.
Also welche?
Vorne auf der Ecke Fruchtstraße. Da gibt es ja zwei Neubauten gegenüber, ne? Und diese Drigard da, das andere da. Der Drigard, das haben sie ja von vornherein verkauft als Eigentumswohnung. Aber das hier oben, wo der Bioladen drin ist, da sollen wir jetzt alle mehr oder weniger entweder ihre Wohnung kaufen oder ausziehen.
Prolordinaire, peuple de Paris, rouge-gorge et fier d'être né ici. Quartier populaire, bistros et bougnats. Les marchés couverts, rue des enfants rois. Rouge-gorge doit son surnom bizarre à sa jolie voix et à son foulard. Rouge son foulard, autour de son cou. Rouge sa mémoire, à jamais debout. Rouge-gorge chante le temps des cerises dans les rues vivantes lorsqu'un jour arrive le temps des noyaux et des bulldozers et des vrais salauds en costume clair. Quelques sous-ministres attachés caisse et mine sinistre, l'âme versaillaise décrète trop vieux dans ce quartier-là. Il foutra le feu si le vieux s'en va pas.
Wir fördern in Berlin 1500 Kinder in Kinderheimen. Wir machen die Bucht und wir sind eines der sozialsten Unternehmen, die es in dieser Stadt gibt. Wir machen Arbeitskräfte, wir zahlen immer Mindestlohn. Wir zahlen immer über Mindestlohn.
Sozial ist im Moment in Berlin trotz dem Widerstand Wohnung bauen. Das ist schon mal sozial.
Super! Du bist sozial!
Es wird auch Zeit. Ja? Es war ja wirklich nicht mehr schön und das Haus war abrissreif. Wir haben immer darauf gewartet, dass das einfach mal zusammenfällt. Das ist doch viel gefährlicher. Nein, es wird Zeit, dass es wegkommt. Ja. Und was Neues entsteht. Ja? Alles hat seine Zeit.
Also ich finde es in Ordnung.
Und die Stadt muss sich doch entwickeln. Wohin soll es denn gehen? Man kann doch nicht nur von solchen Drecklöchern leben. Wenn wir neue Häuser haben wollen, neue Wohnungen haben wollen, dann müssen wir auch Kompromisse eingehen. Freuen tue ich mich da auch nicht drüber, aber in 2-3 Jahren, denke ich, wird die Riga-Straße nicht mehr als die Straße genannt werden, wo so viel Kriminalität ist. Ich denke auch, das ist besser, wenn wir sowas nicht mehr haben.
Détruit l'atelier, des cages en béton les ont remplacées. Adieu réverbères, ampoules au plafond. Bonjour la lumière des tristes néons. Chassez les prolos et chassez la vie. Parkings et bureaux ont bouffé Paris. Les petites gens sont les gens sérieux. Iront gentiment peupler les banlieues.
Sozial ist, dass der sich die Heizung leisten kann, hier die Wohnung nicht wegnimmt. Ja, aber gar keine Miete macht, aber gar keine Wohnung macht es noch nicht besser.
Chante rouge-gorge, le temps des cerises, Savigny-sur-Orge paraîtra moins grise. Chante aussi Paname que les assassins ont livré aux flammes sans brûler leurs mains. Chante la mémoire que Douaneau préserve de Paris le soir d'avant qu'elle crève. Chante la bâtarde Paris la soumise que Douaneau regarde et qui agonise.
Mai 2016, Infoveranstaltung vor der geplante Carré Samariger Hof.
Wir sind heute hier, weil wir denken, dass der Kampf gegen die Aufwertung ganzer Stadtteile, gegen die Gentrifizierung und gegen den Außerkauf viel zu lange symbolisch geblieben ist. Wir denken, dass es nicht reicht, sich zu beschweren oder empört zu sein, wie es so viele sind. Es reicht aber auch nicht, Parolen zu benutzen, die mit der Realität gar nichts zu tun haben. Fight Gentrification steht in ganz Berlin an den Wänden, doch die ganze Scheiße kocht weiter wie gewohnt. Wir sind hier, um darüber zu reden, wie es wäre, wenn wir es einfach verbieten, hier zu bauen. Wenn einfach gesagt wird, wir akzeptieren das nicht mehr. Wenn wir den Investoren so viel Angst machen oder so viel Kosten und Risiken verursachen, dass sie sich entschließen, wieder abzuziehen. Wir fordern dazu auf, zukünftigen Bewohnern dieser Lofts zu vermitteln, dass wir hier alles andere als gut gelaunt sind. Wir stehen nicht hier, um mit Ihnen zu reden, weil wir dadurch den Eindruck vermitteln würden, dass wir ganz nett sind. Wir sind hier, um eindeutige Signale auszusenden. Wir wollen euch hier nicht. Wir sind nicht bereit, darüber zu diskutieren, ob es in Ordnung ist, hier mit Polizeigewalt in unsere Gegend einzumarschieren. Denn Polizeigewalt ist es, was hier täglich passiert. Im Auftrag der Immobilienwirtschaft und der Politik wird hier ein Ausnahmezustand hergestellt, um uns der Stumpfheit und Gewalt der Berliner Polizei auszuliefern. Und auch heute stehen sie wieder nutzlos herum und belästigen die Leute im Kiez, um letztendlich das Privateigentum und die öffentliche Ordnung zu beschützen. Aber dass wir uns nicht unterdrücken lassen, haben wir ja hinlänglich bewiesen.
Der kam gestern pünktlich zu unserer ersten Kundgebung. Der ist von der CG-Gruppe und heißt Für den Kiez, mit dem Kiez, das Pilotprojekt Carré Samariga. Außerdem soll es bürgerlich, sozial und nicht nobel sein.
Bleibt dabei, wir machen ein Sozialprojekt. Ja. Wegen mir verlierst du keine Wohnung. Wegen mir verlierst du keine Wohnung. Keine einzige. Aber nicht wegen mir. Und wir kaufen niemals Grundstücke, wo Leute drin sind. Niemals. Sind kein Luxus. Sind kein Luxus. Kein Luxus. Dass die Miete steigen, kannst du nicht verhindern. Ich nicht, du nicht. Wir machen ja keine Luxuswohnung, wir machen keine Eigentumswohnung.
Auf der Website cggruppe.de Carré Samariga. Carré Samariga is another luxury project of the CG Group.
Wir machen ja keine Luxuswohnung, wir machen
is another luxury project. Carré Samariga is another luxury project of the CG Group. Carré Samariga is another luxury project of the CG Group that is already in the planning stage. Another luxury project of the CG Group. Carrie Sammer wieder. Die Sommer der Luxury Project of the City.
Passt mal auf! Wir sind hier seit 3 Jahren mit dem Dialog. Trevor Steele. Seit 3 Jahren im Dialog, in der Entwicklung, mit Nachbarn, mit dem Umfeld. Seit 3 Jahren. Von euch!
Mein Name ist Hajo, Hajo Topius. Ich bin Teil von Antje Öklesund bzw. von Stadtraumnutzung e.V. Stadtraumnutzung e.V. ist der Trägerverein von Antje Öklesund. Antje Öklesund ist ein Zusammenschluss von Künstlern und Kulturschaffenden bzw. ein Raum, ein Konzertraum, Veranstaltungsraum, Proberaum, Arbeitsraum, Werkstatt etc. Auf dem Gelände Riegerstraße 71 bis 73, also beziehungsweise war auf dem Gelände, ist jetzt, wir sind gerade dabei, den Laden auszuräumen und müssen da runter. Der ist 2005 gegründet worden, vor 11 Jahren, um halt Kulturveranstaltungen, selbst veranstaltete Kulturveranstaltungen da zu machen, unsere eigenen Veranstaltungen, um halt den Raum als Arbeitsraum und Proberaum zu nutzen etc. Und dort auch irgendwie künstlerische oder so Installationen zu bauen. Ein Teil von so einer Gruppe von Antje Öklesund, das ist immer, die wechselt immer. Wir sitzen jetzt gerade hier im Büro gegenüber des Geländes, was ich eben erwähnt habe. Da ist im Prinzip die, wird die Arbeit, die bei Antje Öklesund entstanden ist, ein bisschen weiter fortgesetzt. Also wir machen künstlerische Projekte, machen aber auch Dienstleistungsaufträge, haben also so ein bisschen versucht, die Idee, die bei Antje Öklesund steht, ein bisschen weiterzutragen und mit Stadt auseinanderzusetzen und mit künstlerischen Projekten auseinanderzusetzen. Und das war sozusagen als Spaß begonnen hat, so ein bisschen auch zu unserer Lebensaufgabe zu machen. Und daraus ist das hier entstanden. Es gab ja zu der Zeit auch noch massig Leerstand. Also es ist, da gab es einfach, da konnte man durch die Stadt gehen und gucken, wo ist was, anfragen und ob man das nutzen kann. Und wir haben das dann ganz normal irgendwie angefragt und haben da einen ganz normalen Mietvertrag, Zwischennutzungsvertrag gemacht, auch einen kuriosen Zwischennutzungsvertrag, der sich immer um 1 Monat verlängert hat, über 11 Jahre lang. Und haben das dann
also,
halt benutzt.
Mein Name ist Lene, ich komme ursprünglich aus Dänemark, ich lebe aber seit 92 in Friedrichshain, eigentlich auch, also ein bisschen Nordkiez, Südkiez, was ja eigentlich nicht der große Unterschied ist, aber jetzt lebe ich seit 13 Jahren in einer Wohnung in der Riegerstraße, direkt neben der CG Grob Grundstück. Also das ist eine alte Gewerbegrundstück. Da gab es ein Haus zur Straße raus, was neulich abgerissen wurde. Dieses Haus ist das allererste Haus, was jemals in Friedrichshain gebaut wurde. Damals, wo das gebaut wurde, war das halt so, da waren nur Felder, Ackerland irgendwie. Und ja, also da ist dann irgendwie so ein Hof dahinter und da ist so alte, das ist eine alte Tischlerei, soweit ich weiß. Also so eine alte, schöne, gelbe Siegelsteinhaus, so ein Gewerbehaus, ja. Eigentlich ganz gemütlich, finde ich. Nur, dass das Haus davor jetzt abgerissen ist, was ist total eigentlich skandalös.
Damals, das ist ja das Interessante an dem Gelände, das gehörte damals einer Erbengemeinschaft. Das Gelände hat eine sehr interessante Geschichte. Ich greife mal ein bisschen vor, also erstmal ist es gebaut worden in einer Zeit, als hier im Umfeld noch überall Obstgärten waren. Also es war lange vor der Randbebauung, also in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts ist es gebaut worden. Die ersten Gebäude, die jetzt zum Teil traurigerweise abgerissen sind, sind von einem Landmaschinenfabrikanten namens Eckhardt gebaut worden, nachdem ist auch so eine Straße benannt. Der hatte so eine Fabrik und hat Flüge hergestellt, so ist also Landmaschine. Und der hat hier diese Häuser gebaut, man ist sich nicht so ganz sicher, zu welchem Zweck. Wahrscheinlich als Wohnhäuser, als Arbeiterwohnhäuser. Und das Gelände wurde dann übernommen von einem Herrn Seelisch, der hat eine Möbelfabrik da gegründet in den 70er Jahren, hat dann, oder 80er Jahren, hat dann die anderen Gebäude dazu gebaut, bis so zur Jahrhundertwende und ein bisschen danach, und hat dann eine Möbelfabrik gemacht. Und die wurde in den 20er Jahren verkauft, an ein Brüderpaar, Simon und Mechel Beiser, ein jüdisches Brüderpaar, die dann in Auschwitz ermordet wurden und die 1938 das Gelände unter Druck verkaufen mussten. Eine Firma, die es auch heute noch gibt. Und 1945 wurde das dann enteignet und die Erben haben das zurückgekriegt, also die Erbengemeinschaft dieser beiden Brüder. Und die hatten das dann ab 1992, 93 war das, glaube ich, oder noch früher, müsste nachgucken. War das im Besitz dieser Erbengemeinschaft, also zum Zeitpunkt, als wir da waren, auch noch. Das wurde dann verwaltet von der Hausverwaltung und die Erbengemeinschaft wurde vertreten von zwei Anwälten. Die wollten das dann aber schon lange verkaufen. Und so ist dann auch also unsere intensive Beschäftigung mit der ganzen Thematik dieses Geländes ist dann so entstanden. Also ist ja schon weit vor dem Verkauf an die CG-Gruppe entstanden.
Ich glaube einfach, das hat damit zu tun, dass wenn man Geld genug hat, das Grundstück wurde von einem riesengroßen Konzern gekauft, was vorhat, dort was zu bauen. Und ich glaube einfach, wie ich das einschätze, dass heutzutage, wenn du Geld genug hast, dann kannst du auch durchkriegen, dass irgendwas, was eigentlich unter Denkmalschutz stehen musste, das dann doch nicht tut. Also dieses Neubauprojekt, was ganz eigenartig, also gut, man kann sagen, jetzt hier in Friedrichshain, überhaupt in Berlin, werden ja ganz viele Häuser gebaut, ganz viele Baulücken zugebaut, auch Sachen, teilweise alte Sachen abgerissen, neue zu bauen, aber hauptsächlich das, was gebaut wird, das ist alles Luxusbauten. Und CG Group, die behaupten zwar, dass die sozial sind, die nennen sich halt, oder diese Bauprojekt, was die da jetzt vorhaben, nennen die selber ein soziales Projekt für den Kiez, mit den Kiez, was total absurd ist, weil die vorhaben, Wohnungen zu bauen, die zwischen 11 und 13 Euro die pro Quadratmeter kalt liegen wert. Im Vergleich dazu ist es so, also zum Beispiel meine Wohnung kostet jetzt mittlerweile knapp 6 Euro kalt pro Quadratmeter, was ich eigentlich auch so teuer finde. Aber sonst liegt das halt die meisten, also im Grunde genommen ist es das Doppelte bis Dreifache von dem, was hier in Kiez übrig ist. Außerdem ist es so, dass Friedrichshain eigentlich bis vor ein paar Jahren war das der Stadtteil in Berlin, ein von den Stadtteilen in Berlin mit der höchsten Arbeitslosigkeit und der niedrigsten Durchschnittseinkommen. Und das ist immer noch so, nur dass hier relativ viele Leute zugezogen sind, also durch Gentrifizierung. Da ist überhaupt ein relativ großen Verdrängungsprozess in Gange. Und diese CG-Gruppe, die behaupten, die bauen was Soziales, haben auch eine Fliesenfirma übrigens gekündigt, die seit Jahren da ihren Gewerbe hatte, einfach nur um irgendeinen Luxusscheiß zu bauen und dann zusätzlich zu behaupten, das wäre sozial und dass die das mit den Kiez zusammen macht. Das ist einfach, also überhaupt diese ganzen Luxusbauten, was überall in Friedrichshain und der Rest Berlin gebaut wird, finde ich richtig scheiße. Also das kann sich kein Mensch mit einem niedrigen oder einem Durchschnittseinkommen leisten. Ich habe neulich gelesen, dass von den Neubauten, die hier gebaut werden, in Berlin ist es nur 2% von denen, die gebaut werden, was sich Leute mit Durchschnitts- oder niedrigen Einkommen überhaupt leisten können. Also, außerdem führt das wahrscheinlich auch mit der Zeit dazu, dass der Mietspiegel dann in der Höhe geht. Das heißt, ja, dass alle Leute, selbst die, die noch günstige Wohnungen haben, auf Dauer durch diesen Luxus, dann werden ihren Miete auch in die Höhe getrieben. Also es ist einfach nur Verdrängung.
Wir haben immer, 100 Quadratmeter gemietet, plus diesen Zugangsbereich, den wir nutzen durften. Und die Buff hat wie viel? 2000 oder so. Also das ist ein ganz anderes Verhältnis. Sie sind einfach der große Tanker da sozusagen auf dem Gelände. Und wir haben aber immer so sehr viel von diesem, von dieser ganzen, also die Ausstellung zum Beispiel in erster Linie gemacht und so, also dieses Ding angeschoben, irgendwas für das Gelände zu machen. Und dann waren da noch Ateliers, oben drüber in so eine Holzwerkstatt, die Gewerbetreibenden und die Garagennutzer. Und Olaf und Simon sind recht lange geblieben, die über uns waren, die da die Ateliers hatten, aber die hatten dann auch irgendwie keine Lust, da irgendwie in einem Neubau oder irgendwas zu machen. Die hatten das, also da war noch Thorsten mit dabei, die hatten da oben eine Holzwerkstatt und haben da zum Teil auch gewohnt. War da als Werkstatt vermietet, aber jemand hat da gewohnt, der hatte sein Atelier da. Ja, die sind dann irgendwann rausgegangen.
Okay, das heißt, vor dem Abriss gab es noch übrig so Anschlusslösungen und der Büff.
Genau.
Und die anderen waren schon weg.
Die anderen waren schon weg, also wie die Garagenbesitzer sind direkt gekündigt worden. Die hatten halt auch. Es gab da noch Olaf Bradl, das war ein toller Typ, so ein älterer, der hat diese alten Fahrzeuge, die standen da immer auf dem Hof, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, so alte Russen-Militärfahrzeuge, der hat halt immer da rumgeschraubt. Der hat halt 20 Euro für seine Garage bezahlt. Die wurden dann halt ziemlich schnell auch denen gesagt, irgendwie geht nicht, wir müssen hier abreißen. Und die waren dann weg. Also das fing, also recht früh an, ich glaube 2007, war, also das Gelände stand, glaube ich, seit fast Anfang der Rückübertragung zum Verkauf. Und 2007 war ein ziemlich berüchtigter Investor, Kreuzer heißt der hat hier mehrere Sachen gebaut im Kiez hier, der wollte das kaufen. Und der wollte das komplett abreißen und da Townhouses bauen. Und da haben wir uns zusammengeschlossen, als Mieter und mit anderen, also da waren ja noch mehrere Ateliers und so und auch der Fliesenleger, der Gewerbetreibende und auch Leute aus dem Kiez hier mit den Kiezvereinen und so haben die angesprochen und ASUM und was weiß ich, allen möglichen Institutionen, die hier aktiv sind, haben gesagt halt, wir wollen das verhindern, dass der das kauft und haben um auch das ein bisschen publik zu machen, so eine Ausstellung auf dem Gelände gemacht, das hängt auch draußen noch so ein Bild, haben einen Teppich, blauen Teppich ausgelegt und haben um den Schuppen rum so hier, das ist zum Beispiel noch, haben so Dokumente gesammelt, das ist das Auszug aus dem Grundbuch von dem Gelände, Alte von 1899, da stehen die Besitzer drauf, haben solche Dokumente halt gesammelt, haben das sehr einfach produziert so ist es, und haben halt ein bisschen, haben es zunehmend mit der Geschichte dieses Geländes auseinandergesetzt. Hatten wir vorher schon mal gemacht. Aber dann nochmal konkret. Und da war es halt immer so, da schwebte dann immer so über dem Laden, ja, wir müssen irgendwann zumachen, wahrscheinlich. Sozusagen Vorschläge zu machen oder zu sagen, das soll nicht abgerissen werden, das Gelände ist zu wertvoll, hier gibt es andere Nutzungen, hier darf nicht nur irgendwie so ein Tabula Rasa bauen, darf nicht passieren, etc. Also wir haben versucht, Vorschläge zu machen und vor allem auch darauf hinzuweisen, was das Gelände für einen historischen Wert hat und was auch noch irgendwie, dass bestimmte Sachen auch erhalten werden müssen. Es gab ja auch von Abramowski zum Beispiel den Ansatz, vorne die Häuser unter Denkmalschutz zu stellen, was ja auch, die wurden dann unter Denkmalschutz gestellt, aber das ist so eine auch dubiose und kuriose Geschichte an sich schon, das führt extrem weit. Und also wir waren immer eigentlich nur die Spaßvögel so ungefähr da und wir haben aber angefangen halt diese ganze Öffentlichkeit mit da reinzuziehen, also so uns dafür zu engagieren, dass deutlich wird, dass das Gelände mehr ist als nur irgendwie so ein Freiraum, wo man Wohnungen bauen kann, etc. etc. Also wir haben angefangen zu allen möglichen Stellen halt Kontakte zu knüpfen, mit Bürgermeister Schulz damals irgendwie zu machen, hier mit vielen Leuten aus dem Kiez zu reden und so weiter und so weiter und diese Mietergemeinschaft auf den Weg zu bringen und einfach sich irgendwie da zusammenzuschließen. Da gab es ja diverse, auch die Garagenbesitzer, auf die jetzt auch alle weg sind. Also das war so ein bisschen unser Ansatz. Mit dem Bewusstsein, das ist ja jetzt auch eingetreten, dass wir halt eigentlich gar keine Rechte haben, weil wir eigentlich nur inzwischen einen Nutzungsmietvertrag haben, wo wir jederzeit kündigt werden. Also es war dann so, dass wir halt diese Mietergemeinschaft gegründet hatten, Interessengemeinschaft Rigaer Straße nannte sich das dann, oder nennt es sich bis heute. Und dann war so eine Phase, ich weiß gar nicht wann das war, so 2010, ein bisschen später, 2010, 11 so, wo wir dann überlegt haben, selber aktiv zu werden. Also wir haben mit Stiftungen gesprochen, wollten selber das Gelände kaufen, haben mit Architekten hier aus dem Kiez gesprochen, mit der Inka Drohn, die dieses buddhistische Zentrum gebaut hat in der Kinzigstraße. Auch so ein großes altes Gelände. Haben diverse Stiftungen angefragt, haben mit einer demokratischen Schule gesprochen, die hier mit drauf sind. Also geguckt, wo sind andere Nutzer, die damit drauf können, weil wir das ja selber nicht stemmen können. Wie kann man sozusagen dieses Gelände irgendwie erhalten mit eigenen Kräften so. Und es war auch immer recht kompliziert und so, da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen und dann zu überlegen, irgendwie, wie kriegt man das dann überhaupt, dieses Geld wieder raus und wer kauft das mit und wie kann sowas funktionieren. Da gab es auch, könnte man auch noch viele Geschichten von erzählen, wer da alles mit dabei war. Da gab es einmal so eine Idee, so ein Altenheim zu machen für Behinderte und Nichtbehinderte und auch mit jungen Leuten und alten Leuten und so. Aber das hat dann auch alles nicht geklappt. Und dann kam so wie so ein Schnitt. Dann war auch gleichzeitig sind die Preise hier extrem hochgegangen. Das war vor 3-4 Jahren, als hier fast alles bebaut wurde. Ne? Und dann auf einmal war die Information, die CG-Gruppe hat das gekauft. Die wollen da jetzt, die machen da etwas. Und gab es halt irgendwie für uns die Frage, was machen wir jetzt mit dieser Situation? Gehen wir damit um? Und der Vorteil oder die Ausgangslage war so ein bisschen, dass das nicht so wie bei anderen Projekten, wo Grundstücke einfach privatrechtlich verkauft werden und der Investor eigentlich machen kann, was er will, was die auch meistens machen dann, sieht man ja hier bei den ganzen Bauprojekten, dass das als Gewerbegebiet ausgewiesen ist und dass die ganzen Investoren aber Wohnungen bauen wollen, weil man sonst kein Geld verdienen kann. Und dass so der Bezirk gesagt hat, okay, ihr müsst die Mieter mit einbeziehen. Und so sind dann diese kuriosen Gespräche entstanden, wo wir uns halt immer wieder gefragt haben, am Anfang schon irgendwie ist es auch in der ganzen Gruppe von Anti-Ökosund, was machen wir jetzt? Setzen wir uns mit denen zusammen? Reden wir mit denen oder machen wir das nicht? Und die Frage ist eigentlich immer da geblieben. Also das haben wir ja auch da in den Text geschrieben. Das bleibt auch ein widersprüchliches Konstrukt.
Da gab es Anfang Juni, haben diese CG-Group irgendwie bei Nachbarschaft teilweise, also ich hatte auch in meinem Briefkasten auf einmal so eine Einladung zu ich glaube, das war so eine Vorstellung für ihr Projekt und irgendwie so feierlich, hurra, hurra. Also da standen auch irgendwas wieder mal vor den Kiez, mit den Kiez, sozial, kulturell, irgend sowas. Dann haben die Leute von Nachbarschaft praktisch eingeladen, dass man doch da in diesen Hof stehen dürfte und da jubeln darüber, dass die jetzt da diese Luxusbaut hinbauen. Und da haben relativ viele Leute ist da gekommen, um dagegen zu protestieren. Das war auch alles sehr absurd, weil die haben wirklich so ein Partyzelt hingestellt mit einem DJ und dann hatten die noch irgendwelche Catering, also da standen Leute so in weißen Hemden mit langen Schürzen, haben dann irgendwie Softdrinks, kein Alkohol, aber Softdrinks und irgendwelche Gemüsespieß und Wurst und Kuchen verteilt so. Und dann war irgendein DJ, der Musik gespielt hat, so von wegen, und da übrigens war dann auch, weil die zwar wusste, dass da Leute angekündigt haben, sie wollen dagegen protestieren, deswegen gab es dann auch, ich glaube, Minimum eine halbe Hundertschaft Polizei plus um die 10 Security-Leute, die hatten auch so einen Zaun davor. Dann kam jedenfalls endlich mal diese Christoph Grüner, also CEG steht für Christoph Grüner, das ist der Eigentümer von dieser Baufirma und wollte sich halt vorstellen. Jedenfalls, also da haben Leute sehr protestiert dagegen. Da waren die 150 Leute und diese Christoph Grüner war aber dagegen sehr, sehr, sehr arrogant bis sarkastisch, haben hier die Nachbarn auch beschimpft, haben gesagt, wie blöd seid ihr alle, wir werden alle irgendwie, was weiß ich, würde in der Vergangenheit leben und so weiter und so fort. So. Und ich meine, gut, wenn du meinst, du bist so protzig, dass du meinst, du musst, die Leute sollen da applaudieren, weil du Kuchen verteilt und dein scheiß Projekt irgendwie vorstellt. Und wenn du dann merkst, da steht 150 Leute, die eindeutig dagegen ist, dass man dann da sofort steht und sagt, wie blöd seid ihr? Und dann haben Leute auch irgendwelche Fragen gestellt. Ich habe zum Beispiel gefragt, ja, was ist das Soziale an 13 Euro Miete? Und dann meinte der irgendwann, ja, das Soziale daran ist, dass die Leute, die sich 13 Euro Miete leisten können, mir dann nicht meine Wohnung wegnehmen würde. Das wäre sozial irgendwie. Und dann haben die aber irgendwann, Mitte Juli, haben die diese Vorderhaus abgerissen. Das, was die gesagt hat, dass das, was nicht unter Denkmalschutz stehen könnte, haben die abgerissen, kam die auch einfach ganz brutal ohne Vorankündigung. Was sich auch später herausgestellt hat, die hatten da zu der Zeit noch gar keine Abrissgenehmigung. Also die haben, soweit ich weiß, auch noch gar keine Baugenehmigung. Das ist alles irgendwie in Verhandlungen, aber eine konkrete Abrissgenehmigung gab es da nicht. Die kamen einfach irgendwann mit Bagger an und haben angefangen, das Haus abzureißen. Und was auch super unangenehm war, und also ich glaube, dass sehr viele Leute hier in Kiez das auch einfach beschissen findet, dass dieses älteste Haus abgerissen wird und überhaupt diese, also dass ganz viele Leute auch die Schnauze voll davon hat, dass hier nur irgendwelche Luxus gebaut wird. Und irgendwann kam diese Baggerfahrer raus, also nachdem der was ich stundenlang da irgendwie das Haus kaputtgeschlagen hat. Und dann meinte der ganz laut, so extra laut, ah, jetzt ist aber viel schöner als vorhin. So, also auch ein, so als ob der sich darüber lustig gemacht hat, dass die Leute, also das schlecht findet, dass das abgerissen wird. Und dann haben die halt diese Hauskürzung klein geschlagen und dann haben die danach angefangen, ich glaube eine Woche oder so, haben die dann diese Bauschutt in Container gefüllt und weggefahren. Aber das ist, glaube ich, maximum ein Drittel davon. Also da liegen jetzt seit, keine Ahnung, einem Monat eine Ruine da an der Riga-Straße, was wahrscheinlich auch gar nicht... Ich weiß nicht, wie das rein, ob das erlaubt ist, aber jedenfalls, das ist auch gar nicht abgesichert. Ich denke auch, dass es, weil das stinkt auch. Also wahrscheinlich ist das auch gar nicht so gesund. Also ich meine, ich bin ja keine Experte, aber ich denke, die haben das gemacht als Marktdemonstration, als praktisch als Antwort darauf, dass Leute protestiert haben.
So ist dann diese Situation entstanden, dass wir halt gesagt haben, okay, wir wollen, dass hier historische Substanz erhalten bleibt. Wir wollen, dass hier Kultur erhalten bleibt. Wir wollen selber auch weiter hier was machen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie, das haben wir in der ersten Phase halt sehr viel gemacht. Wir haben halt geguckt woanders, wo sind andere Räume, wo können wir hingehen. Haben bei anderen Initiativen nachgefragt, haben geguckt, ob wir irgendwo unterkommen, von RAW bis Blow in Lichtenberg irgendwo Räume angeguckt und so. Aber da gab es schon auch fast nichts mehr. Mhm. Aber das war immer so ein Ding, so, wir wollen eigentlich nicht, also das auch die, deswegen diese lange Vorgeschichte, weil wir uns auch so intensiv mit diesem Gelände beschäftigt hatten und gesagt haben, so, das hat irgendwie so ein, das hat schon, hatte zu dem Zeitpunkt schon so einen gewissen ideellen Wert als reines Gelände, also nicht jetzt als der Raum, der ist, sondern als diese alte Fabrik und die ganze Geschichte um die alte Fabrik und so diese ganze erhaltungswürdige Charakter davon, dass dann halt wir gesagt haben, okay, wir versuchen das mit der CG-Gruppe zu verhandeln. Und so ist dann diese Situation entstanden, dass wir halt diese ganzen Vorschläge gemacht haben, die wir gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das ist ja auf dem Blog, den wir gemacht haben. Ist ja, versuchen wir so ein bisschen diesen Prozess nachzuzeichnen. Ja, und dann, das war 2012, und dann haben wir halt diverse Aktionen gemacht in diesem Zusammenhang, um einerseits das öffentlich zu diskutieren und andererseits, um mit denen irgendwie voranzukommen. Aber das war halt, bis heute ist es ein extrem mühsamer Prozess. Aber jetzt droht es ja auch irgendwie von unserer Seite zumindest zu kippen. Ja, wir haben, also da gab es natürlich ziemliche Auseinandersetzungen. Erstmal, ob das der richtige Weg aus moralischer Sicht ist. Also weil das war, also mehr oder weniger ist oder war Konsens, dass man mit Leuten verhandelt, die eine Stadtentwicklung hier vorantreiben, die katastrophal ist für den Bezirk. Nur über den Weg, wie man damit umgeht, da gab es unterschiedliche Meinungen. Gibt es auch immer noch. Also es gab die eine Fraktion, die gesagt hat, dass dürfen wir auf keinen Fall machen. Wir können irgendwie hier protestieren und so, aber letztendlich müssen wir dann raus. Das ist die Konsequenz. Wir müssen uns was anderes suchen. Das ist auch immer noch, also die Fraktion ist auch immer noch da. Und diejenigen, die halt gesagt haben, irgendwie wir wollen es versuchen. Es ist natürlich auch immer so eine Auseinandersetzung gewesen, was ich eben schon meinte, auch mit Buff. Die haben ja auch eine bestimmte Haltung dazu, aber wir haben schon gesagt, Also irgendwie, ja, wir wollen halt irgendwie einen Weg finden, mit dieser Entwicklung umzugehen, also uns da irgendwie einmischen. Also dieses nicht, das war immer dann so ein Punkt, gehen wir jetzt einfach, also drehen wir uns um und gehen woanders hin oder bleiben wir hier und versuchen uns da irgendwie einzumischen. Und aus den Erfahrungen, die wir aus den Jahren davor hatten und auch aus anderen Projekten, wie zum Beispiel Freudenberg, war es eigentlich immer, und aus den anderen Bauprojekten hier im Kiez war es dann halt so irgendwie, dass letztendlich der klare Widerstand, zumindest bei Fremdbauprojekten, jetzt mal abgesehen von den Hausprojekten, dazu geführt hat, dass die dann meistens so ein Bauzaun gebaut wird und das Ding durchgezogen wird. Oder so wie bei Freudenberg oder so wie bei Bambiland, dass halt diese Geschichte läuft, wie dass es an den Senat übergeben wird. Also dass sozusagen der Bezirk nicht mehr verantwortlich ist. Das war ja bei Bambiland so, also der Bezirk hat überhaupt keine Einfluss mehr. Das war bei Freudenberg so. Und im Prinzip überhaupt nichts dann oder ganz wenig von bestimmten Dingen dann da realisiert wird, die vielleicht einen kleinen Rest noch lassen. Aber das ist das Stichwort eigentlich, was es nach wie vor so problematisch macht. Also macht man sozusagen so eine Konsenspolitik, so ein Verhandlungsding, dass man so ein bisschen was erreicht, dass man so ein bisschen was erhält und 80% ist hässlich oder vielleicht sogar 100, aber man hat es versucht. Oder sagt man, das ist sowieso scheiße, was hier gebaut wird und lässt es ganz? Das war immer so die Grundfrage. Und da haben wir uns gerade am Anfang sehr drüber gestritten. Aber es war dann irgendwie auch immer so ein, wie so ein Prozess. Also man war da irgendwie drin, also wie so ein Rad. Also da ist diese große, so ein Monstrum, diese Entwicklung, die über einen herwalzt. Also man muss irgendwie reagieren. Und das habe ich auch eben erklärt. Also Anti-Ökosund ist irgendwie auch immer so ein Projekt, was darauf angewiesen ist, dass Leute sich irgendwie engagieren, dass Leute mitmachen und das mehr oder weniger irgendwie neben dem, was sie sonst tun, was auch immer das ist. Und man musste immer irgendwie darauf reagieren. Also man musste schnell dann, jetzt kommen die, jetzt wollen die irgendwas und was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt? Jetzt ist jetzt der Punkt, wo wir sagen, nee, das hat sich so weiterentwickelt. Auf der anderen Seite ist es auch ein Punkt, das haben wir jetzt auch beim vielen Überlegen nochmal festgestellt, das ist einfach so, auch, weil wir müssen das probieren. Also wir haben dann am Anfang auch gesagt, okay, wir machen jetzt irgendwie mal ganz schräge Vorschläge. Wir haben halt gesagt, die HLOCG-Gruppe nimmt das Anti-Ökosund, setzt das vorne an der Straße im Keller, drüber ein Café und einen Turm dahin bauen, dass alle Anwohner da drauf können und einen Garten. Und das wäre doch eine tolle Idee. Also das ist eben das Kuriose. Am Anfang ging das dann recht schnell, dass dann diese sozusagen das Zugeständnis kam, dass 20% oder 25% des Hofes für Kultur und Soziales gesichert bleibt, dass es eine öffentliche Zugänglichkeit gibt, dass es ein öffentliches Dach gibt, wo Leute wieder aufs Dach gehen können und da jeder drauf kann, etc., wo es ein Sozialcafé gibt und so einen Veranstaltungsraum, wo Anti-Ökosund rein sollte. Diese ganzen Geschichten. Und dass diese Struktur, die wir dann irgendwie so vorgeschlagen haben, zumindest in einem Grundriss, das wurde dann als viel kleiner und viel enger, das ist mehr oder weniger im Bebauungsplan eingeflossen, ziemlich schnell. Oder in diesem Bebauungsplanverfahren. Aber dann so das, was uns auch wichtig ist, so dass es funktioniert, dass es Zusagen gibt, dass die Details funktionieren, dass es wirklich auch Garantien gibt, dass man da mitbauen kann, dass es irgendwie, dass wir da selber, also dass es sozusagen diesen 20% Freiraum gibt. Und das ist jetzt auch die Differenz irgendwie zwischen uns und Buffen so ein bisschen, dass wir jetzt auch uns davon auch deswegen distanziert haben, so ein bisschen erstmal, dass wir halt sagen, es geht uns nicht darum, irgendwie unsere Räume, unser Verbleiben da zu sichern, sondern wir wollen auch, dass da wirklich was entsteht, wo was irgendwie so einen eigenen Charakter hat, dass der ganze Hof irgendwie da steht und nicht nur irgendwie die Mieter kriegen ihre Räume und der Rest ist uns egal.
Die CEG-Gruppe hatte irgendwelche Auflagen einzuhalten, damit die da die Baugenehmigung bekommt. Und das war, ich weiß jetzt nicht genau, aber das war jedenfalls auch, dass dieses soziale Spektrum da gedeckt wurde. Und das war diese Buff und Anti-Ökelsund, dass die da bleiben darf. War als, wie ich das verstanden hatte und gelesen hat, war die Bedingung dafür, dass die überhaupt die Baugenehmigung bekommt. Und da glaube ich, meiner Meinung nach haben die da Anti-Ökelsund ein bisschen missbraucht. Also Was ich gehört habe, ich weiß jetzt nicht, wie der Endstand ist, aber was ich gehört habe, ist ja, dass Antje Ögelsson gekündigt wurde von CG Group. Einen Tag, bevor die das Haus abgerissen haben.
Die verarschen uns auch sowieso, die machen auch sowieso nur, die wollen nur ihr Ding durchziehen, die verdienen ihr Geld, hauen, sind weg und dann ist es vorbei. Also das habe ich irgendwann mal bei der Kiezversammlung vor ein paar Monaten gesagt. Ich bin mal hier rumgefahren und habe die Häuser gezählt, die neu gebaut wurden in den letzten Jahren. Da, wo die Donnerstagsbar war, das hier, wo die der Ecke Vogtstraße, Ecke Schreinerstraße, wo der Garten war, Pettenkofer oben, wo der Garten war, Pettenkofer, Ecke Deutziger, wo der Garten war, hinten Deutziger, wo der diese Garage war, diese alte Tankstelle, wo die Proberäume drin waren, Deutziger sowieso, da gibt es ja tausend Bauprojekte und so weiter und so weiter. Bei keinem einzigen dieser Neubauprojekte, nicht bei einem, ist auch nur eine Tafel, auch nur eine kleine Infotafel zu sehen von dem, was da vorher war. Oder hier Vogtstraße auch. Wir wollten da mal so einen Garten machen, also ein Kinoprojekt, so ein Gartenkinoprojekt. Und ich glaube, das war so ein bisschen das ist immer noch der Antrieb zu sagen, okay, wir wollen wenigstens, dass hier was sichtbar bleibt von dem, was hier mal war. Und wollen natürlich auch selber weiter hier was machen.
Als ich es gehört habe, und das war bevor das abgerissen wurde, wo das anfing, dass Leute darüber gesprochen haben, dass die dagegen protestieren wollte, oder und überhaupt so versuchen wollte, durch Protest das zu verhindern, da habe ich schon gedacht, da haben Leute von Antje Ögelsson gesagt, die halten das schon für richtig zu verhandeln. Dann habe ich irgendwie gedacht, dass das vielleicht naiv ist. Aber gut, ich bin vielleicht auf eine andere Art naiv. Was ich so mitgekriegt habe von Antje Ögelsson, die haben ja auch ein bisschen von Kulturhof und sowas. Also das wäre für mich ein Kulturhof, dann können die Buff drinnen bleiben, Antje Ögelsson ihren Räume wieder kriegen, dann machen wir so einen schönen Garten für alle und dann ein Haus für Flüchtlinge. Ja, so soll es sein. Naja, jedenfalls ist es ja so, dass da offensichtlich Leute sind, die versuchen will, das zu verhindern oder hoffen, dass man das irgendwie verhindern kann. Ich denke halt, realistisch ist es, dass man nicht sagen kann, dass man extrem große Chancen habe, aber gleichzeitig soll man das auch nicht für unmöglich halten. Also gibt es ja auch andere Beispiele, was ich gehört habe, zum Beispiel der Kürfi-Brache in Kreuzberg. Ich habe jetzt vergessen, was das war, aber da war auch die wollte irgendwas bauen dort, irgendein Luxus. Und da gab es auch irgendwelche Protesten dagegen. Und also ich glaube, ich hoffe schon, dass es dazu führen kann, dass der CG irgendwann sagt, ey, ich habe gar keinen Bock darauf, es ist mir so blöd oder das ist mir so kompliziert oder so teuer, weil man ständig Security haben muss oder wie auch immer. Oder vielleicht, also das glaube ich ist halb unwahrscheinlich, aber wenn der merkt, gut, die Leute haben überhaupt keinen Bock darauf, dass ich da was baue, das kann ich mir zwar nicht vorstellen bei ihm, ich glaube ihm ist es völlig egal, was die Leute, aber vielleicht, wenn das so viel Unruhe ist oder so.
Ich meine, so dieser ganze Prozess, der jetzt hier gelaufen ist, dieses Druck ausüben, das ist total wichtig, glaube ich. Und das hätte ich mir viel früher gewünscht, das hatte Peter Nowak auch mal geschrieben in Neuen Deutschland. Also wir haben halt immer versucht, irgendwie auch so eine gewisse Öffentlichkeit dafür mit zu gewinnen, sich einzusetzen für das Gelände. Und ja, das ist so der Versuch daran. Also das ist auch dieses so schwierig zu erklären, warum man dann irgendwie sich mit solchen Leuten einlässt und warum man dann auch letztendlich zum Mitermöglicher wird. Also es ist immer nicht umsonst, haben wir diese Kritik gekriegt. Du hast wahrscheinlich unsere Scheiben gesehen, wie die zwischendurch aussahen. Und wir haben ja auch echt extrem Gegenwind gekriegt. Aber das ist auch berechtigt. Also die Kritik ist das, was du meinst, also diese, die wir auch intern geführt haben, diese Auseinandersetzung, die wir immer noch führen. Und die jeder, glaube ich, von uns selber immer mit sich rumträgt. So. Mhm. Das ist der Vorwurf ist berechtigt und nicht aus. Den kriegt man auch nicht weg. Den kann man auch nicht wegdiskutieren und kann sagen, ja, wir machen ja was Tolles. Ob es toll wird, wissen wir nicht mehr. Aber selbst wenn das jetzt irgendwann vielleicht ein schönes Projekt werden sollte, was jetzt total auf der Kippe steht, das bleibt. Das ist ein Widerspruch, der ist nicht auflösbar. Ich glaube, damit muss man auch leben, also letztendlich. Und Das ist so ein bisschen so, ja, man weiß nicht. Also auf der einen Seite haben sie so diese, den Torso zugesagt, also haben auch irgendwie gesagt, ja, ja okay, der Raum, es gibt die Buff kriegt ihre Räume, es gibt dieses Café, es gibt das begehbare Dach, es gibt diesen Hof, der offen ist, es, diese alte Mauer bleibt stehen. Also das war halt auch immer so ein Ding, dass wir gesagt haben, diese Mauer, da muss stehen bleiben, die steht jetzt immerhin noch da. Das hintere Gebäude muss stehen bleiben und so weiter. Das alte Pflaster soll bleiben und solche Sachen. Aber so dieses, dass man wirklich so einen Charakter da reinkriegt, das ist halt unsere große Befürchtung, dass es funktioniert. Und ich meine, wir sind aktuell ja auch gekündigt, haben auch nichts, keine festen Verträge. Das war auch immer die Forderung vom Bezirk, dass wir halt, dass es Verträge gibt für eine Kulturnutzung, also sozusagen die auch unabhängig von uns und von BUF sind, sondern dass festgeschrieben wird, dass da hier eine soziokulturelle Nutzung rein soll. So ein bisschen deren Programm, also die Gröner verkündet ja auch immer irgendwie, ja, ich habe ja so. Hat das auch nochmal in der Presse gesagt, wir haben ja alle Zusagen eingehalten, das stimmt aber einfach nicht. Also das ist die, das wird dann immer so, es gibt so, gab so viele Vorschläge und Fragen und die werden halt auch nur bedingt diskutiert dann. Aber das war von vornherein auch klar, wie schwierig dieser Prozess ist. Also ich meine, was, die stehen hier ästhetisch, von ihrem Background, von ihrer Sprache, von der Kohle, die sie haben. Wir stehen hier ästhetisch und von dem Background und auch der Zeit und dem Geld, den wir haben. Das ist ein total schwieriger Prozess. Mhm. An sich, dieser Ansatz, hier alles vollzubauen, eine Katastrophe ist, das ist ja klar. Aber es ist die Frage ist, wie man, was man machen kann. Also was kann man irgendwie tun, um diesen Entwicklungsprozess, der hier so stattfindet, diesen Verdrängungsprozess irgendwie aufzuhalten, was man für meine Begriffe wird man nicht tun können. Also das ist ein Prozess, der ist wie eine Walze. Man kann halt nur versuchen, irgendwie sich an Stellen dagegen zu stellen und dann ein bisschen versuchen mitzusteuern. Und da gibt es unterschiedliche Strategien, die jetzt ja auch hier gefahren werden. Und was ja auch total interessant ist, also es ist, dann hat auch durchaus so ein Laborcharakter dann. Wie geht man mit solchen Veränderungsprozessen um und was hat man überhaupt für Möglichkeiten, da einen Hebel anzusetzen?
Prolo ordinaire, peuple de Paris, rouge gorge et fier d'être né ici. Quartier populaire, bistros et vignobles.
Also man muss auch, ich glaube, man muss auch ein bisschen träumen und ein bisschen Naivität mit sich haben. Und ich glaube, wenn das gebaut wird, fühle ich mich wohler, wenn ich dagegen protestiert habe, als wenn ich es einfach, naja, okay, die mit das Geld, die entscheidet halt alles. Und vielleicht dauert es dann auch noch ein bisschen länger, also keine Ahnung. Ich halte das jedenfalls schon für sinnvoll, dagegen zu protestieren. Und an sich ist Berlin eine super coole Stadt. Nur die scheiß Kapitalisten, die stören. Und die stören zunehmend.
Les petites gens sont des gens sérieux, iront gentiment peupler les banlieues. Chanteur rouge-gorge, le temps des cerises, Savigny-sur-Orge paraîtra moins grise. Chante aussi Paname que les assassins ont livré aux flammes sans brûler leurs mains. Chante la mémoire que Douaneau préserve de Paris le soir d'avant qu'elle crève. Chante la bâtarde Paris la soumise que Douaneau regarde et qui agonise.
Jo, es ist immer noch Radio Sterni. Das war ein langer Reportage über der Carré Samariger in der Riegerstraße, der bebaut wird, vielleicht, wenn wir nicht schaffen, der zu verhindern. Morgen gibt es so die Mieterstopp-Demo um 14 Uhr am Platz der Luftbrücke. Am 17. gibt es auch eine Demo in der Riegerstraße. Wolltest du was sagen noch?
Nö, ich wollte nur sagen, c'est triste. Ja, du hast voll das traurige Lied ausgesucht. Das fand ich halt aber, wollte nur sagen, ich hoffe, das wird halt nicht so, wie es aussieht und vielleicht verhindert. Leute, kommt alle und blockiert diese verdammten Baumaschinen.
Ja, zurzeit gibt es keinen. Aber wenn ihr Kommentare habt, radiosterni.qsdf.org oder auf